Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Dennis Horn.
Auch guten Abend. Hanau und warum sich Medien so schwer damit tun, klar zu sagen, was Sache ist.
Mainz und warum der Rundfunkbeitrag zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder steigen soll.
London und warum in Großbritannien die Zukunft der BBC auf dem Spiel steht.
Berlin und warum die evangelische Journalistenschule vielleicht bald schließen muss.
Das sind unsere Themen heute für eine Stunde was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute vom CDU-Politiker Friedrich Merz. Er hat beim Rittertalk des Aachener Karnevalsvereins ein paar Worte zur Beziehung zwischen Politikern und Journalisten gesagt, die für ordentlich Wind gesorgt haben. Bis hoch zum Deutschen Journalistenverband. Dessen Vorsitzender Frank Überall hat Merz die Frage gestellt, ob er als möglicher CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat allen Ernstes Journalisten und Medien als vierte Säule des Staates aushebeln wolle und hat erbitterten Widerstand angekündigt. Wir hören mal kurz in ein Video vom Aachener Karnevalsverein rein in die Aussagen von Friedrich Merz.
Im Augenblick gibt es ja eine richtige Machtverschiebung zwischen denen, die Nachrichten verbreiten und denen, die Nachrichten erzeugen. Und zwar zugunsten derer, die Nachrichten erzeugen. Wir brauchen die nicht mehr. Und das ist das Schöne. Sie können heute über ihre eigenen Social-Media-Kanäle, über YouTube, sie können ein Publikum erreichen, das teilweise die öffentlich-rechtlichen, auch die privaten, institutionalisierten Medien nicht mehr erreichen. Wenn man das richtig nutzt, wenn man das gut macht, dann haben sie über diese Kanäle eine Möglichkeit, ihre eigenen Interessen wahrzunehmen, ihre eigene Deutungshoheit auch zu behalten über das, was sie gesagt haben, in ganz anderer Form, als wir das früher gehabt haben. So, und das ist die gute Nachricht der Digitalisierung.
Die zweite Meinung.
Die kommt heute von Klaus Kleber. Er hat bei Twitter geschrieben, let's get real, friends. Merz hat schlicht recht. Politiker brauchen professionelle Medien nicht mehr. Ihnen ist lieber, ihre News ohne Faktencheck, Vorgeschichte, Archiv und ohne Rahmen zu verbreiten. Wer uns braucht, sind die Wähler. Denen haben wir Journalisten zu dienen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das Medienmagazin.
Der mutmaßlich rassistische Anschlag von Hanau ist keine 24 Stunden alt und wir wissen schon so einiges über den Täter. Tobias R., ein 43 Jahre alter weißer Deutscher. Er war Sportschütze, hat legal Waffen besessen. Die Polizei hatte ihn nicht im Fokus.
Aber er hat ein Video veröffentlicht, in dem er sagt, es sei Zeit zu kämpfen. Er hat eine Webseite, auf der er eine Erklärung veröffentlichte, voller Rassismus und Verschwörungsmythen, auf der er schrieb, ganze Völker müssten vernichtet werden, ganze Regionen gesäubert werden.
Das alles deutet auf ein rassistisches Motiv hin. Davon spricht auch das Innenministerium in Hessen, davon spricht die Bundeskanzlerin, davon spricht auch der Generalbundesanwalt von einer zutiefst rassistischen Gesinnung. Er ermittelt wegen Terrorverdachts.
Wie kommt es, dass der Ton also in einigen Medien heute etwas zurückhaltender war, trotz dieser Faktenlage? Oder um es mal anders zu formulieren, Georg Dietz, der ist Kolumnist beim Spiegel, hat heute bei Twitter die Frage gestellt, wie kann es sein, dass das Bekennerschreiben vorliegt, man kann es lesen und die allermeisten Medien schweifen drumherum? Und die Journalistin Samira El-Wassil schreibt, dass nach rechtsterroristischen Anschlägen immer eine semantische Zaghaftigkeit an den Tag gelegt wird, zeigt, dass es immer noch eine fehlgeleitete Spitzfingigkeit gibt, was Rechtsterrorismus angeht.
Lass uns vielleicht mal auf die zentralen Punkte eingehen, die da jetzt kritisiert werden. Ich meine, ich habe heute Morgen zum Wachwerden in den Nachrichten im Radio erstmal gehört, mögliche Beziehungstat. Es ist, glaube ich, in den ersten Stunden noch etwas, das passiert. Aber danach haben Medien zum Teil ja Begriffe genutzt, die vielleicht in diesem Kontext der Tat und der Debatte darüber problematisch sind.
Das sind auch so Begriffe, über die man sich grundsätzlich Gedanken machen sollte, oder dass es gut wäre, mal zu schauen, wie werden sie eigentlich benutzt oder beziehungsweise wie benutzt man sie eigentlich selber. Hm. Und da gibt es ja zum Beispiel das Paar Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Es ist nicht identisch, da gibt es einen großen Unterschied. Mhm. Wie sieht der aus?
Naja, also mir fiel, als heute dieser Begriff Fremdenfeindlichkeit in vielen Schlagzeilen auch immer wieder aufkam, eine Geschichte ein aus dem vergangenen Jahr in der Zeit. Da hat Ferda Attermann, Journalistin auch und Vorsitzende der Initiative Neue Deutsche Medienmacher, die hatten wir hier in Was mit Medien, glaube ich, auch schon mal zu Gast. Mhm. Ne? Und sie hat geschrieben, wenn wir über Rassismus sprechen, dann sollten wir das Kind beim Namen nennen und auch Rassismus sagen. Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit taugen als Synonyme nicht und sind problematische Begriffe. Und jetzt führt sie das so ein bisschen aus, weil du gerade auch nach dem Unterschied fragtest. Kein Neonazi fragt zur Sicherheit nochmal nach, bevor er zuschlägt, ob man wirklich fremd ist oder in Deutschland lebt. Außerdem richtet sich die Ablehnung ja nicht gegen alle Menschen aus dem Ausland. Weiße Holländer, US-Amerikaner oder Schweizer sind in der Regel keine Angriffsziele. Deshalb, wer Rassismus sagt, benennt das Problem. Wer Fremdenfeindlichkeit sagt, übernimmt die Sicht der Täter.
Die Diskussion um die Begriffe hat auch die deutsche Presseagentur erreicht. Frohm Homburger, er ist Nachrichtenchef bei der dpa, hat auf Twitter erläutert, auch wie die dpa im Zusammenhang mit der Tat in Hanau berichtet hat. Ich lese es mal vor. Er sagt, da es derzeit viel Kritik an Medien gibt, die die Tat von Hanau als Ausländer- oder fremdenfeindlich umschreiben, dpa verwendet diese Begriffe auch, aber nur, wenn wir damit Bundesanwaltschaft, Minister oder andere Behörden zitieren. Wenn der hessische Innenminister Beuth von einem fremdenfeindlichen Motiv spricht, können wir daraus nicht machen, Beuth sprach von einem rassistischen Motiv. Einfach, weil wir ihm damit einen Schlüsselbegriff in den Mund legen würden, den er nun mal nicht benutzt hat. Richtig ist aber auch, dass sich vermeintlich fremdenfeindliche Taten in Wirklichkeit meist gegen Menschen richten, die der Täter allein aus einer rassistischen Perspektive heraus als fremd bestimmt hat. Die Formulierung Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit bergen in diesem Zusammenhang daher die Gefahr in sich, als Bestätigung der Täterdefinition von Fremdheit missverstanden zu werden. Daher hat dpa intern festgelegt, solche Taten in der Regel rassistisch bzw. rassistisch motiviert zu nennen, wenn wir sie mit eigenen Worten beschreiben. Ein anderer Begriff ist auch diskutiert worden, Einzeltäter zum Beispiel.
Ja, das ist ja eine Geschichte, die wir auch schon in Halle diskutiert haben. Da hieß es ja auch, dass der Rechtsterrorist dort Einzeltäter gewesen sei. Caroline Emke hat dazu heute etwas, wie ich finde, sehr Treffendes geschrieben. Ist Publizistin, Philosophin und hat bei Twitter geschrieben, und schon wird von Einzeltäter gesprochen, als ob das schon ausreichend ermittelt sein könnte, als ob der dogmatische Nährboden aus rassistischen, frauenfeindlichen, rechtsextremen Ideologien und Verschwörungstheorien kein Kontext sei.
Ich fand auch interessant, was Samira El-Wasil nochmal bei Twitter geschrieben hat. Da sagt die Journalistin, Zitat, diese Art von Terror ist ein sendungsbewusster, ein medienreflexiver, aber vor allem ein Selbstvalidierungsterrorismus. Der Applaus der eigenen Community ist so sehr erhofft wie das publizistische Echo. Beides ist mitgedachter und kalkulierter Teil rechtsterroristischer Strategien.
Und das finde ich ein Punkt, ne? Also dieser Begriff Einzeltäter, ich meine, wenn eine Person da jetzt in diese Shisha-Bar stürmt und Menschen umbringt und an einem anderen Ort dann auch noch, dann ist das faktisch natürlich eine Person so und das ist, worauf sich dann Einzeltäter oft bezieht, aber das lässt eben dann diesen gesamten Kontext außer Acht und relativiert damit diese gefährliche Lage ja auch. Hm.
Dann
was haben wir noch? Manifest,
ja,
habe ich hier noch stehen.
Ja, das ist auch, über das Wort Manifest ist auch hier bei uns bei Deutschlandfunk Nova diskutiert worden. Und den Begriff Manifest, der so groß klingt, den vermeiden wir. Weil es nämlich die Absicht vieler Täter ist, dass sie zum Vorbild werden, dass ihre Tat glorifiziert wird, dass sie geadelt, auch indem sie über ihre Gedanken, über ihre Bekenner schreiben, dann am Ende sich dann auch in den Medien wiederfinden. Und deswegen sind wir da auch dann etwas vorsichtig bei der Wortwahl und sprechen dann zum Beispiel von einem Schreiben.
Dann habe ich heute noch immer wieder gelesen, wirr-rassistisch, ja, also ein Verwirrter, neben dieser Wortwahl Einzeltäter. Das in Verbindung mit diesem rassistisch, da hat nochmal Samira El-Wasil auch heute bei Twitter geschrieben, wirr-rassistisch ist etwas anderes als rassistisch. Es reduziert die Tragweite der sehr klar gedachten Genozidfantasien, die sich dann auch in diesem Schreiben des Attentäters wiederfinden. Was mit Medien? Das öffentlich-rechtliche Medienmagazin.
18,36 Euro statt 17,50 Euro. Das soll der neue Rundfunkbeitrag sein. Ab Januar sollen Beitragszahlerinnen und Beitragszahler also 86 Cent mehr bezahlen für das, was wir hier tun oder auch das, was bei ARD und ZDF so passiert.
So schlägt es die KEF vor, die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Sie durchleuchtet im Auftrag der Bundesländer, die für Medienpolitik zuständig sind, die Finanzlage der Sender und schlägt dann jeweils vor, welcher Rundfunkbeitrag angemessen ist.
Ja, und heute hat die KEF ihren neuen Bericht an die Bundesländer übergeben. Daniel Buß war bei der Übergabe dabei und ist jetzt bei Was mit Medien. Schönen guten Abend, Daniel.
Hallo, hallo.
Ja, das ist ja für uns alle, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, ein wichtiger Termin. Wie läuft der ab? Gibt es da irgendwas Besonderes?
Also ehrlich gesagt, nein. Das ist eine Pressekonferenz. Davor wird für die Fotografen und die Fernsehkameras, auch von ARD und ZDF natürlich, es waren beide wieder da und nicht nur einer, der Bericht offiziell übergeben. Das sind in diesem Jahr immerhin 411 Seiten voller Zahlen und Diagrammen. Ein bisschen Show ist aber schon dabei. Eine ganze Ladung dieser Berichte, auf die die Medienjournalisten sehnsüchtig warten, weil der komplette Bericht auch nicht vorher rausgegeben wird, der liegt erstmal unter einer Tischdecke versteckt. Man weiß aber natürlich, dass der Elefant im Raum, ja, wie so eine Autoübergabe, sage ich jetzt mal, und die wird dann irgendwann weggezogen.
Ich hoffe, es war eine schöne Tischdecke. Jetzt wird sich die 411 Seiten niemand durchgelesen haben, der heute darüber berichtet, oder?
Auf keinen Fall, also ich auch nicht. Die KEF verteilt aber so ein paar Highlights als Handreichung. Das sind dann 10 DIN A4 Seiten. Das ist verdaulich. Der Rest rettet mir und ein paar anderen Kollegen jetzt das Wochenende.
Gut, also bevor wir dich ins Wochenende entlassen, schauen wir mal auf diese Highlights. Wir klären aber vorher nochmal, damit wir alle auf einem Stand sind, kurz das 1x1 der Rundfunkfinanzierung. Wie berechnet die KEF den Rundfunkbeitrag?
Also die KEF, in der vor allem Wirtschaftsprüfer der Landesrechnungshöfe sitzen und ein paar Medienwissenschaftler, sieht sich monatelang an, was die Sender ihnen erstmal vorgelegt haben. Die berechnen nämlich, was sie glauben zu brauchen, um den Auftrag zu erfüllen. Die Programme und Plattformen wie Fernseh- und Radiosender, aber zum Beispiel auch Funk, das junge Angebot im Netz, das sind alles Dinge, die die Politik in Rundfunkstaatsverträgen festgelegt haben. Das muss also angeboten werden. Da geht es dann um viele Einzelposten, Personal samt Altersvorsorge, das ist ja immer schön umstritten, vor allem bei Intendantinnen und Intendanten, aber auch um Technik, Lizenzen für Filme und Sport und so weiter. Und dann schaut sie sich an, was an Geld reinkommt. Da zum Beispiel ist die KEF viel optimistischer, als es ARD, ZDF und Deutschlandradio waren. Und aus diesen Berechnungen und Prognosen zeigt sich dann, okay, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk, den die Gesellschaft so beauftragt hat, der kostet den Betrag X. Ein Betrag Y kommt mit dem bisherigen Rundfunkbeitrag rein und dann gibt es unterm Strich sowas wie Z, also entweder ein Plus oder ein Minus. Und um Z auszugleichen, damit es unterm Strich eine Nullsumme ist, gibt es einen neuen Rundfunkbeitrag. Der wurde das letzte Mal ja sogar abgesenkt, jetzt soll er eben wieder steigen.
Und zwar auf 18,36 Euro, also 86 Cent mehr. Ich wiederhole das schon mal, damit wir uns das merken können. Das ist eine deutliche Erhöhung, aber auch deutlich weniger, als die Sender es sich erhofft hatten. Ich glaube, da waren mal mehr als 19 Euro im Gespräch.
Ja, die Sender hatten berechnet, uns fehlen in den nächsten 4 Jahren, die sogenannte Beitragsperiode, die da kalkuliert wird, insgesamt alle zusammen, die Sender, 3 Milliarden Euro. Die KEF sagt nun aber, nö, es fehlen nur in Anführungszeichen 1,8 Milliarden Euro. Und hier kommen wieder beide Elemente ins Spiel, die Einnahmen. Die KEF geht davon aus, dass der Rundfunkbeitrag häufiger bezahlt werden muss, weil immer mehr Leute Singles sind oder nur zu zweit und nicht in großen Familien wohnen. Also alleine wohnen und pro Wohnung gilt ja ein Beitrag. Oder auch, weil die Befreiung für Zweitwohnungen, die das Bundesverfassungsgericht beschlossen hatte, nicht so hart einschneidet in die Erträge wie gedacht. Und weil mit neuartigen Mobilitätskonzepten, so steht es da, mehr Beiträge reinkommen.
Das heißt?
Also das Stichwort hier Carsharing oder auch Sammeltaxen, das sind gewerbliche Autos, für die im Gegensatz zu privaten, die dann vielleicht ja im Gegenzug abgeschafft werden, auch Rundfunkbeiträge gezahlt werden müssen. Und dann sind da eben auch die Ausgaben. Hier sagt die KEF ganz grob, einige Sender bezahlen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gut, jedenfalls wenn man das mit dem öffentlichen Sektor vergleicht. Und die Sender könnten auch an vielen anderen Stellen weiter sparen.
Gut, hier wissen wir, hier aber ja, es wird schon viel gespart.
Ja, das erkennt die KEF in ihrem Bericht auch ausdrücklich an. Das Witzige dabei ist aber, als sie sich angeschaut hat, wie gespart wird und das gecheckt hat, ob gespart wird, hat sie gemerkt, oh, da geht ja noch viel mehr. Das sagte mir der Vorsitzende der KEF, Heinz Fischer-Heidelberger.
Und wenn man so Dinge betrachtet wie die Veränderungen im IT-Bereich, die Harmonisierung und die Standardisierung, dann kommt man sehr schnell drauf, wenn man mal angefangen hat, dass da weitere Potenziale da sind, die Dinge vielleicht mehr gemeinsam und in Kooperationen zu machen.
Was sagen denn jetzt die Sender? Hat die KEF recht und die Sender haben sich verrechnet?
Na, die bleiben dabei, dass mehr Rundfunkbeitrag trotzdem weniger ist, weil sie gerade Rücklagen aufbrauchen, die Ende des Jahres größtenteils weg seien. Das müsse ausgeglichen werden und auch die Inflation. ZDF-Intendant Thomas Belluk, der sagte heute, Kürzung im Programm sei nun unausweichlich. Und genauso der Vorsitzende der ARD, das ist WDR-Intendant Tom Buro.
Bisher haben wir es ja geschafft, das Programm weitestgehend zu verschonen. Ja, wir haben bei Produktion uns effektiver aufgestellt, bei Verwaltungsprojekten etc. Also alles, was sozusagen hinter den Kulissen stattfindet. Und jetzt, das haben wir immer gesagt, auch in den letzten Jahren, sind wir an einem Punkt, wenn es jetzt sozusagen noch weniger sein soll und wir noch mehr wirtschaften sollen, dass wir auch im Programm Prioritäten setzen.
Ja, und interessanterweise sagte mir der Verwaltungs- und Betriebsdirektor des Deutschlandradios, Rainer Kampmann, der sich sehr entspannt bei der Pressekonferenz im Publikum gab, er erwartet zumindest keine tiefgreifenden Einschnitte fürs Deutschlandradio.
Jetzt haben die Kolleginnen und Kollegen der Funkkorrespondenz heute noch geschrieben, die Sender hätten sowieso komische Berechnungen vorgelegt.
Ja, die habe ich jetzt persönlich nicht verglichen. Also die Anmeldung der Sender mit dem Bericht der KEF, das ist für Außenstehende auch kaum zu verstehen, ehrlicherweise. Die KEF hat aber in den Handreichungen heute an die Presse auch schon selbst gesagt, was die Sender zuletzt behauptet hätten, dass sie keinen Ausgleich für Rücklagen oder für die Inflation bekämen, dass der Beitrag heute schon de facto mit den Rücklagen bei 18,35 läge und es nur einen Cent obendrauf gäbe für die nächsten 4 Jahre. Das sei irreführend. Das sagte mir auch KEF-Chef Fischer-Heidelberger.
Geärgert hat uns die ganze Diskussion, weil sie eigentlich unredlich ist. Der Beitrag selbst, ob 18,35, 17,50 oder 18,36, ist ja nur eine Zahl in der ganzen Rechnung. Die viel entscheidendere Zahl ist ja, wie viele Zahler habe ich? Wie viele Wohnungen gibt es? Wie viele Veränderungen gibt es?
Ich sage jetzt nochmal den Begriff, ja, oder die Zahl 18,36 Euro, damit wir sie uns merken können. Wobei, ob wir sie uns am Ende merken müssen, das wissen wir jetzt ja noch nicht, denn das letzte Wort hat erstmal die Politik. Und mit Thüringen zum Beispiel gibt es gerade eine riesige Unbekannte.
Ja, absolut. Eigentlich muss ja schnell entschieden werden, weil die Änderungen beim Rundfunk 16:0 Entscheidungen sein müssen. Alle Länderchefs müssen sich einig sein und dann auch alle Landtage. Sachsen-Anhalt hatte auch zuletzt mehrfach Widerstand angekündigt, auch vor ein paar Tagen noch. Die tickende Zeitbombe, sage ich jetzt mal, Sachsen-Anhalt für die Sender scheint nun aber entschärft. Erst vor 3 Stunden gegenüber die Ticker, dass auch die Regierung in Magdeburg 86 Cent mehr, Zitat, maßvoll findet. Die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer aus Rheinland-Pfalz, war heute jedenfalls auch ziemlich optimistisch, als sie den KEF-Bericht entgegennahm.
Die KEF hat jetzt einen Vorschlag gemacht, den werden wir bewerten. Aber insgesamt, vor allem mit Blick auf das, was vor 2-3 Jahren noch vorhergesagt worden ist, ist es ein moderater Vorschlag. Und ich hoffe sehr, dass wir es wirklich dann auch schaffen, gemeinsam zu dieser Beitragserhöhung zu kommen.
Die KEF hat ihren Vorschlag für eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags vorgelegt. Sie schlägt vor, er soll von 17,50 Euro auf, Achtung, 18,36 Euro steigen. Jetzt sind die Bundesländer am Zug.
Ich habe auch noch mal parallel im Internet die Tischdecke recherchiert. Gutes Angebot gefunden.
Für 18,36?
17,50 Euro. Wir sprechen jetzt mit einer der Journalistinnen und Journalisten des Jahres. Genauer gesagt mit der Politikjournalistin des Jahres. Damit ist in dieser Woche oder mit dieser Bezeichnung ist in dieser Woche die ARD-Korrespondentin Annette Dittert ausgezeichnet worden.
Die Jury schreibt in ihrer Begründung, Ditterts Brexit-Analysen in Tagesschau und Tagesthemen sind erstklassig, geistreich und lesenswert auch ihre Tweets. Kaum jemand kann britische Demokratie on- und offline so gut erklären wie sie.
Die Journalisten des Jahres werden durch das Medium-Magazin Jahr für Jahr ausgezeichnet. Zur Jury gehören 100 Personen aus der ganzen Branche. Ich durfte in diesem Jahr auch meine Stimme mit abgeben, war deswegen auch bei der Preisverleihung mit dabei und da ist mir was aufgefallen. Annette Dittert hat in ihrer Dankesrede ein ganz düsteres Bild von der Entwicklung des Landes, also von Großbritannien, nach der Brexit-Debatte, nach den Wahlen gezeichnet. Und Sorgen macht ja auch der wachsende Druck auf den britischen öffentlich-rechtlichen Sender, die BBC.
Sie sagt, sie beobachtet in Großbritannien ähnliche Tendenzen wie in Ungarn. Was meint sie damit? Das hören wir gleich. Daniel, du hast vor unserer Sendung heute mit Annette Dittert gesprochen.
Ja, und ich habe sie als erstes gefragt, was bedeutet die Auszeichnung für Sie denn persönlich?
Darüber habe ich mich natürlich total gefreut, denn das war ja schon ein sehr verrücktes Jahr, das letzte Jahr, in dem ja, ich eigentlich nonstop gearbeitet habe und eigentlich zwischendurch gar nicht mehr mitbekommen habe, ob das noch jemand sieht. Und wenn man dann plötzlich merkt, doch, das, was man da gemacht hat, war eine Hilfe für viele, eine Orientierungshilfe und hat, das haben mir dann auch viele Journalisten auf der Preisverleihung gesagt, hat wirklich auch den Kollegen in Deutschland geholfen, um sich zu orientieren, wo wir gerade sind in diesem verrückten Zirkus. Wenn man dann so ein Feedback bekommt, das ist schon toll.
Sie haben gesagt, dass es als Korrespondentin hilft, wenn man ein Land mag, aus dem man berichtet. Wie sehr hat denn der Brexit diese Beziehung auf eine Belastungsprobe gestellt?
Ach, das Land als solches hat sich ja nicht, die Menschen haben sich ja nicht geändert, aber das Lebensgefühl für Europäer hier, und ich bin nun mal eine Europäerin oder auch eine EU-Bürgerin, hat sich natürlich schon sehr geändert. Ich fühle mich nicht mehr so selbstverständlich zugehörig wie vorher. Als ich vor 12 Jahren nach London kam, war für mich klar, das ist hier die Stadt, in der ich leben, bleiben und alt werden will. Und das, da bin ich mir nicht mehr so sicher, weil ich auch A, überhaupt nicht weiß, wie kompliziert das für uns EU-Bürger demnächst hier wird. Und weil ich eben auch persönlich fürchte, dass es dem Land deutlich schlechter gehen wird nach dem Austritt und dass unter anderem zum Beispiel sowas wie so ein Gesundheitssystem hier wahrscheinlich ziemlich zusammenbricht oder privatisiert wird. Und da hat man dann schon nicht mehr das Gefühl, dass man unbedingt da bleiben will. Das ist schon ein seltsamer Einschnitt persönlich gewesen für mich.
Ich habe mir rund um Ihre Dankesrede einen Tweet von einem anderen Gast gemerkt, der die Rede als ein flammendes Plädoyer gegen die Manipulierung von Öffentlichkeit bezeichnet hat. Was beobachten Sie in London, was Sie sorgt?
Viel, was mich sorgt zurzeit. Das, was, das hatte ich versucht, auch in der Rede ein bisschen zu beschreiben. Das, was in Deutschland zu wenig gesehen wird, ist, dass das, was hier im Moment passiert, nicht nur einfach Brexit und ein Austritt aus der EU ist, sondern dass das im Prinzip eine nationalistisch, autokratisch-populistische Strömung ist, die sich längst auch gegen die demokratischen Institutionen des eigenen Landes wendet. Wenn eben Gerichte und Richter angegriffen werden, so wie sie jetzt hier von Boris Johnson angegriffen werden. Wenn die BBC, die letzte öffentlich-rechtliche Institution, an der man sich noch orientieren kann, denn die Medienlandschaft hier ist ja insgesamt eine ziemliche Katastrophe. Wenn die attackiert wird mit dem Ziel, dass sie zerstört werden soll, mittelfristig, dann weiß man schon, wo die Reise hingeht. Das ist eine Urbanisierung der britischen Politik und das ist ganz gefährlich. Das sagen übrigens mittlerweile auch Tories, also konservative Abgeordnete, die ich früher eigentlich eher Mitte-Rechts eingeordnet habe, die mit großer Sorge sehen, was Boris Johnson hier gerade macht.
Warum ist die britische Medienlandschaft denn eine ziemliche Katastrophe?
Weil vor allem die Zeitungen schon sehr lange in der Hand von Murdochs, den Barclay Brothers, also Multimilliardären sind, die überhaupt keinen Hehl daraus machen, dass sie diese Zeitung als Plattform für ihre eigene Agenda benutzen. Und das ist eben immer auch eine antieuropäische gewesen, eine, die das Land herauslösen wollte aus den europäischen Richtlinien und Regeln, ob das jetzt Arbeitnehmerschutz ist oder Umweltschutz. Und das ist etwas, was eben dazu führt, dass es eigentlich im Printbereich kaum mehr unabhängige Berichterstattung gibt, die auch noch Massen erreicht. Deswegen ist die BBC hier als Institution so wichtig auch, weil es einfach ein Gegengewicht war.
Dann lassen Sie es doch auch mal konkret über die BBC reden. Wird es den öffentlich-rechtlichen Sender, so wie wir ihn kennen, in einigen Jahren noch geben?
Also wenn Boris Johnson weiter diesen Kurs so fährt und weiter an der Macht bleibt und beides sieht so aus, dann wird das in ein paar Jahren nicht mehr, wird die BBC in ein paar Jahren so nicht mehr existieren. Im Moment ist die Finanzierung noch bis 2027 gesichert. Das heißt, die nächsten Jahre wird erstmal zumindest nominell alles so bleiben, wie es ist. Aber die Attacken sind schon heftig im Moment. Und ich denke, dass die BBC als öffentlich-rechtlicher Sender noch nie so bedroht war wie jetzt. Das liegt auch daran, dass die linksliberale Öffentlichkeit, also die normalerweise aufschreien würden, wenn solche Attacken kommen, nach diesen 3 Jahren Brexit die BBC auch ja, kritisch sehen. Und die hat sich dann nicht immer mit Ruhm bekleckert in der Art und Weise, wie sie über diese Brexit-Debatte berichtet statt. Insofern ist das ein perfekter Zeitpunkt, jetzt die BBC anzugreifen, aber es ist eben auch besonders gefährlich jetzt für diese alte Tante.
Was haben Sie seit dem Brexit-Referendum über Ihre Arbeit als Journalistin gelernt?
Man merkt halt einfach immer deutlicher, wie umkämpft Öffentlichkeit ist und wie sehr man als Journalistin immer wieder auch sich rechtfertigen muss und im Zentrum von heftigen Debatten steht, wenn man kritisiert, vor allem wenn man eben jemanden wie Boris Johnson kritisiert. Ich habe gemerkt, dass seit er die Wahl gewonnen hat, ich eben immer häufiger auch von AfD-Trollen aus Deutschland angegriffen werde, weil Boris Johnson eben jetzt der Held dieser neuen rechtspopulistischen Bewegung ist. Und das macht das Arbeiten nicht leichter, sage ich mal, wenn man eben auch auf Twitter ist, wo ich ja auch weiterhin bin. Gerät man halt ständig auch immer wieder jetzt in solche Shitstorms. Andererseits ist es, das Arbeiten ist dadurch natürlich auch, oder die journalistische Arbeit ist natürlich dadurch auch wichtiger geworden. Und in gewisser Weise, gibt es einem, ja, es ist einfach, es geht wirklich darum, die demokratischen Institutionen hier zu verteidigen für die Journalisten, die hier arbeiten. Und auch wenn ich als Auslandskorrespondentin hauptsächlich für Deutschland berichte, das strahlt trotzdem, was ich mache, immer wieder auch zurück auf die britische Öffentlichkeit, zumal ich auf Twitter ja auch auf Englisch tweete. Also insgesamt, ich würde sagen, es ist schwerer geworden, es ist mühsamer geworden, es ist hässlicher geworden, aber auch wichtiger, weiter zu berichten.
Was möchten Sie als Politikjournalistin des Jahres anderen Journalisten in Deutschland mit auf den Weg geben?
Ich habe in meiner Dankesrede gesagt, vielleicht waren die Briten auch nur immer uns schon einen Schritt voraus. Ich glaube, man muss wahnsinnig aufpassen, dass man den Zeitpunkt nicht verpasst, wie es hier eben auf gewisse Weise passiert ist, indem man die Macht, die exekutive Regierung, die anfangen zu lügen und zu betrügen, die korrupt sind, dass man da einfach den Zeitpunkt nicht verpasst, wo man darauf so hinweist, dass es die Leute, die Öffentlichkeit noch spüren und merken und man das Ruder noch rumreißen kann. Und ich denke, dass Deutschland da noch verglichen mit hier ein relatives Paradies ist. Und ich glaube einfach, man muss unheimlich aufpassen, dass man nicht den Zeitpunkt verpasst, darauf hinzuweisen, wenn es noch sozusagen die Öffentlichkeit erreicht. Weil im Moment ist es so, dass die Medien hier ganz ähnlich wie bei Trump überhaupt keine Chance mehr haben, gegen die Lügen von Boris Johnson anzukommen. Und es auch wirklich mehr und mehr einfach so hingenommen wird. Und das ist für die Demokratie einfach hochgefährlich. Und ich hoffe einfach, dass in Deutschland da einfach eine kritischere journalistische Öffentlichkeit noch am Werke ist, die so etwas einfach verhindern kann, indem sie Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit schafft.
Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Sag mal, wann, wenn nicht in diesen Tagen, brauchen wir gute Journalistinnen und Journalisten, die in einer komplexen Welt einen guten Job machen und in der Fakten ja nicht mehr überall einen guten Stand haben? Und weil wir sie brauchen, brauchen wir auch eine gute Ausbildung für sie, würde ich sagen.
Ich würde sagen, gerade schon bei 2 der Themen, die wir gerade besprochen haben, wird das auf jeden Fall auch zutreffen, wo man einfach merkt, okay, das ist wichtig, dass da eine gute Ausbildung da ist. Dafür sorgen in Deutschland nicht nur Zeitungen und Magazine, Fernseh- und Radiosender, sondern auch die Kirchen. Die katholische Kirche zum Beispiel betreibt die Journalistenschule IFP in München und die evangelische Kirche unter anderem die evangelische Journalistenschule EJS in Berlin. Und die steht jetzt möglicherweise vor dem Aus.
Die evangelischen Medien werfen nämlich nicht mehr so viel Geld ab. Wie in vielen Medienhäusern gibt es weniger Einnahmen aus Anzeigen, aus Abos, aus anderen Quellen. Deswegen muss das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik fast 2 Millionen Euro sparen. Da trifft sich möglicherweise gut, dass bald der aktuelle Volo-Jahrgang an der EJS ausläuft und dann auch noch 2 der 3 Festangestellten an der Journalistenschule sowieso bald in Rente gehen, darunter auch der bisherige Schulleiter Oskar Tiefenthal.
Gegen die drohende Schließung regt sich jetzt Widerstand, der sagt, Zitat, der Auftrag der evangelischen Kirche an unsere Journalistenschule erscheint uns nie notwendiger, nie aktueller gewesen zu sein als heute. Junge Menschen auszubilden zu Journalisten Journalistin, die sich der gesellschaftspolitischen Verantwortung ihres Berufs bewusst sind. Das steht in einem offenen Brief des Förder- und Freundeskreises der EJS an den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und den haben mittlerweile mehr als 1000 Leute vor allem aus den Medien unterschrieben.
Zum Vorstand dieses Fördervereins gehört Natascha Gillenberg. Sie ist freie Journalistin und Filmautorin und jetzt zu Gast bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend.
Du hast selbst die Evangelische Journalistenschule besucht. Welche Erinnerung hast du an diese Zeit?
Ja, ich war im 6. Jahrgang der Evangelischen Journalistenschule. Das war so 2005, 2006. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Erinnerungen an diese Schulzeit. Und nicht nur an die Schulzeit an sich, sondern ich merke wirklich, dass ich bis heute sehr verbunden bin mit den Leuten, mit denen ich meine Ausbildung gemacht habe, also mit Leuten aus meinem Jahrgang. Das ist aber auch eine Solidarität über diesen Jahrgang hinaus. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch über die Jahrgänge hinaus guten Kontakt haben, gute kollegiale Kontakte pflegen, uns gegenseitig beraten, unterstützen, auch kritisieren. Und das ist eine ganz tolle Sache.
Jetzt steht das Aus im Raum für die Journalistenschule. Hat euch das überrascht?
Ja, in der Tat. Also das haben wir vor 2 Wochen erfahren. Also es ist tatsächlich so, dass das Geld für diese Journalistenschule immer auch knapp bemessen war, dass es ein relativ knappes Budget ist für eine Journalistenschule. Aber irgendwie ging das immer. Und es gab zwar auch in der Vergangenheit auch schon 2-mal irgendwie eine Schließung, die im Raum stand, aber irgendwie wurde das Ruder immer noch mal rumgerissen. Aber vor 2 Wochen waren wir dann doch sehr erstaunt, als wir diese Neuigkeiten bekommen hatten. Auch weil diese Neuigkeiten so, ich sag mal, ein bisschen ungeschickt auch irgendwie im Raum standen, also so ein bisschen wie halbgar, also eine Stelle von einem Schulleiter nicht weiter zu besetzen, eine Sekretariatsstelle nicht weiter zu besetzen nach einer Verrentung und einen neuen Volontärsjahrgang nicht zu besetzen, ist ja auch eine, ich sag mal, etwas unklare Aussage. Ne? Also das ist dann auch nicht die deutliche Ansage, wir können uns diese Journalistenschulen nicht mehr leisten, wir machen sie zu, wo man dann vielleicht auch nochmal ganz anders in die Debatte irgendwie gehen konnte, sondern das war, ja, fanden wir in der Kommunikation auch ein bisschen schwierig und also uns hat es völlig überrascht, aber dann haben wir sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um daran was zu tun.
Bis vor ein paar Jahren gab es in Düsseldorf ja auch die Evangelische Medienakademie mit Angeboten für Journalistinnen und Journalisten. Die hat in dieser Form auch dicht gemacht und ein Teil davon wurde von der Funke Mediengruppe übernommen und ist nach Essen gezogen. Ist es überhaupt eine Aufgabe von Kirchen, Journalistinnen und Journalisten auszubilden?
Ich denke schon. Also, und das hat 2 Gründe. Also, das eine ist tatsächlich, dass ich glaube, dass es ein Verständnis tatsächlich des Protestantismus in unserem Land ist, sich in der Zivilgesellschaft stark zu machen. Und dazu gehört es auch, gute Journalisten auszubilden. Und zwar, ich sage mal, nicht mit so einem instrumentellen Verständnis von Journalismus, dass man die Leute nur hat, damit sie für einen selber schreiben. Das ist dann auch kein Journalismus mehr, sondern PR. Sondern, dass man sagt, man bildet Leute aus, die in dieser Gesellschaft eine wichtige Aufnahme übernehmen, um die Demokratie zu stärken, um Zivilgesellschaft zu stärken und vielleicht nochmal eine eigene Perspektive auch mit reinzubringen. Ich vergleiche das auf der anderen Seite auch gerne mit politischen Stiftungen, die wir in unserem Lande haben. Also es gibt zum Beispiel bei der Konrad-Adenauer-Stiftung eine sehr gute Journalistenausbildung auch. Und so ist das bei verschiedenen politischen Parteien, bei anderen Gruppierungen, dass man versucht, auch Leute auszubilden für diese Tätigkeit. Und das sind dann auch jeweils keine Leute, die jetzt der eigenen Partei angehören müssen, obwohl es natürlich so ein gewisses Grundverständnis geben sollte. Aber man versucht, Leute auszubilden, um in einer pluralen Gesellschaft verschiedene Stimmen zu Wort klingen zu lassen. Und ich sage mal, so eine Kirche, die zunehmend Mitglieder verliert und die um ihre Relevanz in der Gesellschaft kämpft und die gleichzeitig, glaube ich, einen wichtigen Blickwinkel zu bieten hat, wichtige Werte, wichtige Fragen, auch eine wichtige Haltung, handelt in meinen Augen recht kurzsichtig, dann eine Journalistenschulenausbildung auszugeben, die ein solches Renommee hat und die so gute Absolventen hervorbringt.
Mittlerweile haben mehr als 1000 Leute euren offenen Brief an die Evangelische Kirche unterschrieben. Es sind viele Prominente.
1100 bis heute Abend, genau.
Ja, es sind viele prominente Journalistinnen und Journalisten dabei. Anne Will, Caroline Emke, Herbert Prantl, Ines Pohl und andere. Als Dozent, das hier vielleicht mal als kleiner Disclaimer, ich habe den aktuellen Volo-Jahrgang an der EJS in Online-Journalismus unterrichtet, habe ich auch unterschrieben. Das ist ja alles in der Zahl und mit den Namen, die ich auch gerade genannt hatte, ein enormer Rücklauf. Wird der reichen, um die Evangelische Kirche da zum Einlenken zu bewegen?
Das hoffe ich sehr. Und ich hoffe auch, also ist es auch so, dass tatsächlich auch Leute aus Kirche unterschreiben und mit dabei sind. Und ich kriege auch viele Anrufe, E-Mails von Menschen, die vielleicht nicht unterschreiben, weil sie das mit ihrer Position ein bisschen schwierig finden, aber die sagen, wir unterstützen das auf jeden Fall. Eure Schule ist wahnsinnig wichtig für uns, ist wichtig für Kirche, ist wichtig für Gesellschaft. Und ich glaube, dass da gerade Debatten in Gang gesetzt werden, nochmal in der EKD, und dass dadurch einfach auch nochmal deutlich wird, nach außen und auch in die Kirche hinein, wie wichtig diese Institution ist und wie vernetzt sie auch ist und wie angesehen die Journalisten dieser Ausbildungsstätte sind.
Die Evangelische Kirche hat ja gestern auf den offenen Brief auch reagiert bei Twitter und hat geschrieben, Zitat, vielen Dank für die Rückmeldung zur Evangelischen Journalistenschule. Das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik wird den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland in Kürze über das Konzept für die zukünftige Arbeit des GEP informieren, zu der auch die journalistische Aus- und Fortbildung gehört. Der Rat wird ihre Anliegen in das Gespräch mitnehmen. Zitat Ende. Aber auch wenn er das tut, es bleibt ja die Tatsache, dass gespart werden muss. Wenn die Evangelische Journalistenschule bleibt, wo soll die Kirche sonst einsparen?
Also ich möchte mich nicht in eine Position begeben, dass ich sage, bitte schließt die und die anderen Institutionen und gebt uns dafür das Geld. Also das halte ich auch für eine etwas kurzsichtige Debatte. Also es kann zum Beispiel nicht darum gehen, dass wir sagen, Geld für Kindergärten wäre nicht so wichtig und stattdessen investieren wir in eine Journalistenschule. Aber was ich zu bedenken geben möchte, ist tatsächlich, dass Menschen, die bei uns an der Journalistenschule waren, vielleicht nochmal einen anderen Blick auf evangelische Kindergärten haben als andere Menschen. Und dass, wenn da Schließungen anstehen, wenn da Veränderungen anstehen, dass wir vielleicht auch nochmal einen besonderen Blick darauf haben, auch in unserer journalistischen Arbeit, was sowas für die Gesellschaft bedeuten könnte. Von daher, diese Aufrechnung finde ich extrem schwierig. Ich glaube tatsächlich, erstens, dass 500.000 Euro im Jahr für die Ausbildung in der Evangelischen Journalistenschule verglichen auch mit anderen Journalistenschulen, die einen größeren Etat haben und die auch noch mehr ausbilden als wir, die also in den Umfängen größer sind und die dies auch ausbauen in den letzten Jahren, dass das vergleichsweise wenig ist und dass die Kirche, ich glaube, wir sind jeden Cent wert, den die Kirche in uns steckt, in unsere Ausbildung steckt, dass sich das bezahlt macht, auch in Zukunft, und dass das einfach nochmal einen ganz anderen Wert hat, der auch gar nicht einfach nur in Geld zu messen ist. Natürlich ist es wichtig, Konzepte zu entwickeln für eine Finanzierung, wie es weitergehen kann. Aber ohne Geld geht es nicht. Qualitätsjournalismus kostet Geld. Der ist nicht für umsonst zu haben. Wir sehen, wohin das führt, wenn im Journalismus wenig Geld investiert wird. Und da plädieren wir wirklich dafür, dass da nochmal Geld in die Hand genommen wird und dass es eine Verlässlichkeit gibt und eine Planbarkeit.
Wir haben eben eingangs schon die katholische Journalistenschule erwähnt, das IFP in München. Wäre das nicht ein guter Zug, einfach mit dem zusammenzugehen? Das würde die Ökumene auch auf journalistischer Seite stärken?
Also ich bin großer Fan von Ökumene. Also das kann ich auch mit meinem eigenen Lebenslauf ein bisschen begründen. Und da haben wir gute kollegiale Kontakte hin. Also das ist gar keine Frage. Und ich glaube, es ist auch sehr spannend, so den ein oder anderen Testballon in den nächsten Monaten und Jahren auch loszulassen mit zum Beispiel vereinzelten Seminaren, die man zusammen machen kann. Aber was ich wirklich zu bedenken gebe, ist, dass wir da jetzt nicht einfach schnell was aus dem Boden stampfen können. Also beide Ausbildungseinrichtungen, sowohl die Evangelische Journalistenschule als auch das IFP, sind sehr verschieden nach wie vor in der Ausrichtung, auch in der konfessionellen Ausrichtung und dem Schwerpunkt, den jeweils auch kirchliche Medien haben. Das ist zum Beispiel nur ein wichtiger Unterschied. Die Ausbildungen sind sehr, sehr unterschiedlich strukturiert. Und es ist auch so, dass man kirchenpolitisch ein bisschen beachten muss, sozusagen, wie da auch sozusagen in der katholischen Kirche, welchen Kontext es da gibt, welchen Kontext es in der protestantischen Kirche gibt, das müssen wir berücksichtigen. Und ich finde, das müssen wir auch berücksichtigen im Gespräch mit dem IFP. Also da jetzt schnell zu glauben, dass wir da eine ökumenische Lösung haben, finde ich etwas übereilt. Also wir haben gute Kontakte. Ich freue mich da auch sehr drüber. Ich habe auch da selber persönlich Kontakte hin. Also das ist gar nicht die Frage. Aber ich glaube nicht, dass das momentan die große Rettungsinsel ist. Vor allem nicht, wenn die Kirche, die evangelische Kirche, erstmal signalisiert, auch den Katholiken gegenüber, nee, eigentlich wollen wir uns gar nicht engagieren. Wir haben kein Geld, aber macht ihr mal. Ich verkürze das ein bisschen, aber das ist ein schlechter Start für eine Kooperation auf Augenhöhe.
Sagt Natascha Gillenberg aus dem Vorstand des Förder- und Freundeskreises der EJS zur drohenden Schließung der Evangelischen Journalistenschule in Berlin.
Und damit endet eine Stunde Was mit Medien. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.